Die Folge 323 von Führung auf den Punkt gebracht. Ich hasse Verkaufen, aber Kunden brauche ich schon. Das ist der Titel des neuen Buchs von Martin Sänger. Martin ist Vertriebsprofi durch und durch mit über 25 Jahren Erfahrung rund ums B2B-Marketing und Vertrieb. Er konzentriert sich vor allem auf Menschen, die selbst nicht im Vertrieb arbeiten, aber trotzdem ihr Produkt oder ihre Dienstleistung an den Mann oder die Frau bringen müssen. Also auf den Punkt gebracht ist Martin der Vertriebsprofi für Nichtverkäufer. Gerade so Freiberufler oder KMU-Unternehmer, die sind es häufig gewohnt, dass es irgendwie immer von einem Auftrag zum nächsten geht. Hartes Verkaufen ist da häufig gar nicht so nötig, denn die Aufträge, die kommen über Empfehlung. Aber was, wenn der Auftragseingang dann stockt, wenn die eigene Vertriebsmannschaft keine oder nicht genügend neue Aufträge reinholt? Viele solche Experten, die nicht aus dem Vertrieb kommen, die sehen häufig das Verkaufen als, naja, ein notwendiges Übel. Diese marktschreierischen Vertriebstypen, die sind ja auch wirklich unangenehm. So will man selbst nicht sein und so sollen auch die eigenen Verkäufer bitte nicht auftreten. Wir wollen beraten, nicht die Leute über den Tisch ziehen. Die sollen sich dann halt entscheiden. Ja, so läuft's aber halt nicht. Aber genau darauf geht Martin in seinem neuen Buch genauer ein. Er zeigt Menschen, die keine Vertriebsaffinität haben, wie trotzdem das Verkaufen mit Spaß auch für Menschen funktionieren kann, die Experten auf ihrem Gebiet sind und Kunden finden wollen, und zwar ohne, dass sie sich aufführen müssen wie diese typischen Verkaufsheinis. Ich kann sein Buch jedem empfehlen, der Verkaufen lernen will, ohne Verkäufer zu sein. Den Link auf das Buch gibt's in den Shownotes. Aber jetzt freuen Sie sich mit mir auf mein Interview mit Martin Sänger. Viel Spaß. Martin, viele Experten, jetzt egal ob Handwerker, Ingenieure oder so IT-Experten, die sind richtig gut in ihrem Fachgebiet. Also die lieben ihre Tätigkeit, aber die mögen es halt nicht zu verkaufen. Und schon gar nicht, wenn sie sich selbst oder ihre eigene Expertise verkaufen müssen. Du als Vertriebsexperte, woran liegt das denn?
Also ich erkenne in den meisten Fällen tatsächlich, dass es daran liegt, wie man selbst, also wie diese Experten selbst über das Thema Vertrieb denken. Also wenn ich so durchs Netz wabere, was wir ja alle irgendwie tun, ob in Social Media oder in den verschiedenen Kanälen, und dann kommt wieder so eine typische Anzeige, ich bring dich in Sekunden auf 7-stellige Umsätze im Monat und du musst hier nur, ne, und Attacke und ole ole. Dann prägt das so ein gewisses Bild, wo ich mir denke, gerade wenn ich als Experte wirklich im Berufsleben stehe, wo ich mir denke, um Gottes Willen, muss ich wirklich so auftreten? Muss ich meine Klappe so aufreißen? Muss ich so auf den Putz hauen? Ja? Und dann kommt sehr, sehr schnell der Gedanke, um Gottes Willen, wenn ich das bei meinen Kunden wirklich so machen würde, wenn meine Kunden mich so...
Die schmeißen mich raus.
Dann, die würden mich rausschmeißen und neue würde ich schon mal gleich gar nicht finden. Ja? Ja. Und das ist eigentlich der Punkt, dieses Bild, was bei den Nicht-Verkäufern, also die nicht hauptberuflich im Vertrieb tätig sind, was bei denen im Kopf ist, das ist vor allem der Riesenunterschied zu dem, was einen guten Vertriebler oder einen echten Vertriebler eben ausmacht. Ja? Weil, und das ist das Wichtige, du kannst es ja selber definieren, wie du nach außen auftrittst, ne? Aber je mehr wir so schlechte Beispiele sehen, die eher an das Entertainment auf dem Hamburger Fischmarkt erinnern, als an echten sauberen Verkauf, desto schlimmer wird natürlich unsere eigene Aversion gegen das Thema.
Ja, ja. Was macht denn so einen richtig guten Verkäufer aus deiner Sicht aus? Also einer, der halt nicht so, wie sagen die in den USA, sagen sie sleazy, ne?
So dieses Sleazy oder Cheesy.
Also. Cheesy, ja, genau. Also was macht so einen richtig guten Verkäufer aus? Und wenn ich jetzt kein guter Verkäufer bin, wie werde ich das? Wie kann ich das lernen?
Also tatsächlich ziemlich genau das Gegenteil von dem, was wir gerade angesprochen haben, wie der Eindruck ist. Ein richtig guter Verkäufer hört vor allem zu. Der hört seinem Kunden zu, der stellt die richtigen Fragen und entwickelt so ein tiefes Verständnis für das, was bei, auf Kundenseite wirklich notwendig ist. Also ein richtig guter Verkäufer ist exzellent darin, herauszufinden, womit kann ich denn meinem Kunden jetzt am optimalsten weiterhelfen? Und dann ist es auch eine Geschichte, die auf Augenhöhe passiert. Dann habe ich ein Angebot, was für den Kunden auch super gut ist, ja. Und dann muss ich mir auch keine Gedanken drüber machen, so, oh Gott, habe ich dem das jetzt aufgedrängt oder aufgeschwatzt? Und nein, ich habe dann, weil ich gut zugehört habe und dann entsprechend passend meine Leistung dargestellt habe, habe ich eben etwas geliefert, was der andere auch wirklich haben will. Und das ist die Grundbasis von einem guten Verkauf, ja. Und dieses ganze Übertriebene und ich quassel den Tod und was es da noch so alles gibt, ja, ist eben kein sauberer, guter Verkauf.
Das heißt, einem Eskimo drei Kühlschränke zu verkaufen, wäre eigentlich kein guter Verkäufer, wenn ich das richtig verstehe, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der den die wirklich braucht.
Wenn der Eskimo mit seiner Familie in einer Hütte lebt, wo der Rest der Familie immer sagt, boah, hier ist so kalt und permanent die Hütte total heiß aufheizt, ja, dann kann er einen Kühlschrank gebrauchen. Aber das muss ich rausfinden. Ja. Also, na, das ist so der Klassiker zwischen Mann und Frau. Der Frau ist es tendenziell zu kalt, dem Mann zu warm. So, die Frau heizt die Hütte bis auf 40 Grad hoch. Ja, dann ist es schon sinnvoll, wenn da ein Kühlschrank drin steht, der die Lebensmittel frisch hält. So, wenn die aber im Iglu leben, ne, und irgendwie dabei bei plus 4 Grad da drin sitzen, dann braucht er keinen Kühlschrank. Aber genau das ist ja das, was ich rauskriegen muss über schlaues Fragen.
Wie erkenne ich denn so als guter Vertriebler, ob der Kunde, wenn ich mit dem so spreche und nachfrage, einen berechtigten Einwand hat oder ob es sich um Vorwand handelt? Also so typische Aussagen sind, also ich habe dann wirklich rausgekriegt, ja, der braucht das eigentlich, aber da haben wir jetzt, sagt dann trotzdem, ja, aber da haben wir jetzt keine Zeit oder keinen Bedarf, melden Sie sich in 6 Monaten wieder. Wie gehst du damit um oder was habe ich da falsch gemacht?
Ja, falsch gemacht im ersten Schritt erstmal nichts, aber damit umgehen ist tatsächlich einfach nochmal im Detail nachfragen, ne? Also wenn ich den Bedarf letztlich aus dem Gespräch schon herausbekommen habe und dann kommt so eine Aussage wie, daran haben wir keinen Bedarf, ist zum Beispiel eine Frage, die ich gerne stelle, dass ich sage, okay, das verstehe ich, akzeptiere ich auch, woran genau haben Sie keinen Bedarf? Und was ich damit mache, ist, dass ich einfach nochmal gegenchecke, A, hat der mit mir jetzt wirklich auch auf einer ehrlichen Basis gesprochen, hat er mir auch zugehört bei dem, was ich gesagt habe, ne? Also auch andersrum geht ja zuhören. Und dann erkenne ich oftmals eben, okay, Mensch, entweder der war mit dem Gedanken ganz woanders oder es gibt ein Missverständnis, er hat was falsch verstanden. Ja? Das kommt auch oftmals dabei raus. Ja? Und wenn es dann heißt, hier melden Sie sich in 6 Monaten nochmal und ich erkenne aber, dass das sehr viel dringlicher ist, frage ich auch mal nach, dass sage ich, ja, das mache ich natürlich gerne. Ja? Was genau bedeutet die Zeitspanne 6 Monate bei Ihnen gerade? Was ist dann anders?
Ah, okay.
Ja, und dann kriege ich einfach heraus, ist es ein Vorwand oder ist es ein Einwand? Kriege ich nämlich jetzt eine gute, sinnvolle Erklärung, ne, dann ist es ja durchaus möglich, dass ich sage, okay, das ist jetzt echt der falsche Zeitpunkt, ne? Kriege ich aber ein Ja, dann weiß ich, der hat das jetzt nur gesagt, um mich abzuwimmeln.
Okay. Heutzutage wird ja sehr viel Online-Marketing gemacht. Was ist für dich wichtiger? Nachher Vertrieb oder Marketing? Und wie sind die verknüpft für dich? Wo beginnt das eine, wo hört das andere auf?
Ja, wichtiger ist tatsächlich ein spannender Ansatz, weil ich sehe das tatsächlich als gleichwertig und gleich wichtig eben auch an. Ja? Und der Unterschied ist relativ klar. Marketing soll im Idealfall dafür sorgen, dass ich immer wieder Stoff habe, mit dem ich Vertrieb machen kann. Also sprich, soll mir Leads generieren, soll Menschen auf mich aufmerksam machen, die das interessant finden, was ich mache. Also Marketing ist vorgeschaltet in den meisten Fällen, außer jetzt Spezialformen von Marketing, wo es um Markenaufbau und andere Dinge geht. Aber wenn ich jetzt rein Marketing im vertrieblichen Sinne sehe, dann soll Marketing dazu führen, dass Menschen irgendwie ein Signal senden und sagen, oh, das ist interessant, ja, und dass ich dann mit den Menschen, die sich da gemeldet haben, die das spannend finden, was ich anzubieten habe, entsprechend guten Vertrieb machen kann. Ne? Also das ist so der Zusammenhang, der da ist. Und deswegen glaube ich, dass es schwierig ist, da eine Gewichtung reinzubringen. Ich sehe es für gleich wichtig an, für gleich essentiell, um eben Geschäft machen zu können, weil wenn vorne nichts reinkommt, kann ich hinten nichts abschließen. Ja? Und wenn ich hinten nichts abschließe, kann vorne so viel reinkommen, wie es will. Das ist dann auch egal. Ja? Und deswegen muss das wirklich auch Hand in Hand gehen. Und gerade bei Unternehmen stelle ich leider oftmals fest, dass das noch zwei völlig getrennte Abteilungen sind.
Das wollte ich gerade fragen. Du hast ja einige KMUs schon betreut und auch so analysiert. Wie ist das Zusammenspiel bei den meisten KMUs zwischen Marketing und Vertrieb? Was ist da, sagen wir mal, noch verbesserungswürdig?
Ja, leider ist das Zusammenspiel viel zu schlecht. Und ich erlebe es immer wieder, dass da, ne, Marketingleiter und Vertriebsleiter, die sollten eigentlich im gleichen Büro sitzen, idealerweise. Und ja, im permanenten Austausch sein, weil Marketing macht irgendwas, von dem Vertrieb keine Ahnung hat. Und es ist einfach unglücklich, wenn ein Mitarbeiter beim Kunden steht und der Kunde sagt, ja, Sie haben ja das und das gepostet oder ja, Sie bieten ja das und das an. Und der Mensch steht da und sagt, ach, tun wir? Das ist ja toll. Ne? So ist mir selber auch so schon gegangen. Ne? Ein Reisebüro hat auf Facebook eine Werbung geschaltet für günstige Business-Class-Flüge nach Amerika. Ich habe gerade einen Flug nach Amerika gebraucht, ruf da an, sag ja, hier Ihre Werbung und dann sagen die, da haben wir Werbung, das ist ja interessant. Ne? So, also, und das ist natürlich auf der einen Seite super ungünstig und andersrum ganz genauso. Wer weiß denn am allerbesten, was für die Kunden sinnvoll und wichtig ist? Das wissen die, die jeden Tag mit dem Kunden reden und das ist der Vertrieb. Ja? Also, ich habe nie verstanden, warum Marketing nicht permanent mit den Vertrieblern im Austausch ist und sagt, Mensch, was sagt euer Kunde hier? Was hält euer Kunde denn davon? Und das dann ganz gezielt in Marketingmaßnahmen umsetzt. Und dann wird da ein richtiger Turbo gezündet.
Ich könnte mir vorstellen, warum das so ist. Jemand, der Marketing macht, der da richtig Spaß hat, der ist häufig sehr kreativ. Das ist ein ganz anderer Typ als der Vertriebler, von dem wir eben gesprochen haben, ne? So, der dieses Gen des Verkaufens in sich trägt. Das heißt, wessen Aufgabe ist es denn in so einem KMU dann, die beiden wirklich zusammenzubringen? Oder machst du es von den Pro muss es in den Prozessen beschlossen sein? Wenn du jemanden berätst, also einen Geschäftsführer, und der hat dann seine Marketing- und Vertriebsabteilung, und du siehst, da knirscht es, wie gehst du da vor?
Also ich hole die erstmal an einen Tisch. Und dann geht man letztlich, wie sehr häufig, vom gemeinsamen Ziel an rückwärts und schaut, wie man es dann realisieren kann. Und lustigerweise ist das Ziel, was Marketing hat und was Vertrieb hat, oftmals gar nicht so weit auseinander. Ja? Und wenn die das mal miteinander abstimmen würden und sagen würden, hey, wie könnten wir das dann machen? Ob das dann ein regelmäßiger Termin wird, ob das in irgendeiner Form eine Feedback-Schleife wird, die man nochmal irgendwo einbaut, wenn ein Vertriebler einen neuen Umsatz reingeholt hat, neuen Kunden gewonnen hat. Das ist dann individuell, das kann man dann ausarbeiten. Aber das Spannende ist einfach zu schauen, was wollen beide Bereiche? Und meine Erfahrung ist, das liegt eben nicht so weit auseinander. Ja? Auch wenn das eine dann eher so das Kreative ist. Und das andere vielleicht auch eher das Handwerk, aber beides ist Handwerk und beides ist kreativ aus meiner Erfahrung heraus. Ja, und das muss man nur schlau miteinander verbinden. Und ganz wichtig dabei, das habe ich auch schon erlebt, man muss sowohl dem Marketingleiter als auch dem Vertriebsleiter sehr deutlich klar machen, dass sie eben keinen Machtverlust erleiden, wenn sie die andere Abteilung aufschlauen und mit einbeziehen, sondern ganz im Gegenteil, dass beide Abteilungen deutlich besser performen, was ja in deren Wunsch liegt, egal ob ich jetzt Vertrieb oder Marketing verantworte. Ne? Und du hast es schon richtig gesagt, die alleroberste Verantwortung, gerade bei KMUs, hat natürlich der Inhaber, der Geschäftsführer, Geschäftsführerin, je nachdem.
Der dann schaut, dass da diese Kommunikation wirklich stattfindet. Ne?
Genau, richtig.
Wenn wir ein neues Produkt in den Markt bringen wollen, Marketing, Vertrieb, haben wir jetzt soweit eigentlich das Operative fertig, aber vorher muss man sich ja auch überlegen, okay, jetzt haben wir das ganz neu, da soll ein Preis entsprechend festgelegt werden. Wie ist da so dein Tipp, egal ob das ein physisches Produkt ist oder ein Service, wie finde ich denn den richtigen Preis?
Ja, ich sehe da schon so ein bisschen einen Unterschied zwischen einem physischen Produkt und einem Service. Ja, da muss man einfach mal ein bisschen hinschauen, weil ich habe bei einem physischen Produkt auf der Kostenseite ganz andere Voraussetzungen als bei einem Service, den ich leiste. Ja, deswegen muss man da schon ein bisschen drüber nachdenken. Da gibt es natürlich auf der einen Seite ganz klar die Marktbeobachtung, wo ich einfach gucke, was gibt es Ähnliches oder Gleiches und wo will ich mich diesbezüglich positionieren? Das ist so ein Ansatz, den man dabei wählen kann. Ein zweiter Ansatz ist herzugehen, dass man sagt, okay, was hat denn mein Produkt, mein Service für einen Nutzen für den Kunden? Also welchen Wert schaffe ich damit? Und wie kann ich dann eine saubere, anständige, für den Kunden nachvollziehbare Rechnung machen, wo ich einfach sage, von dem Wert ausgehend, ist das einfach die Investition, die getätigt werden kann, oder sollte. Und wo ich aber so viel für den Kunden an Nutzen stifte und an Wert schaffe, dass der Kunde da auch mit den Schultern zuckt und sagt, ich würde Ihnen auch das Doppelte geben, aber ne? So. Und also es gibt einen wertbasierten Ansatz, der muss halt in der Rechnung extrem sauber kommunizierbar sein und auch so, dass der Kunde sagt, ja, das macht jetzt wirklich Sinn. Ich bringe mal ein Beispiel dafür. Ich nehme Verkaufstraining, ne? Da habe ich meinen Standard-Tagessatz immer gehabt. Und jetzt fragt einer 10 Tage Verkaufstraining an für seine Mannschaft. Und dann gehe ich her, nehme 10-mal meinen Tagessatz und das war bisher immer mein Preis. Ne? Wenn ich aber hergehe und sage, ich habe ein Anti-Rabatt-Training in einer Branche, die hochgradig verseucht ist durch Rabatte, ja, und ich gehe dann her und sage, okay, wir sollen 100 Mitarbeiter schulen, ja, also jeden Tag 10 Mitarbeiter von den 10 Tagen. Und es wird mir gelingen, dass jeder Mitarbeiter zukünftig pro Tag 50 € weniger Rabatt gibt. Ja? Dann habe ich ja relativ schnell den Wert dargestellt. Ne? Ich schule 100 Mitarbeiter, die dann pro Tag 50 € weniger Rabatt geben. Also 5.000 € pro Tag spare ich ein, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja.
Wunderbar.
Und das mal Anzahl der Arbeitstage pro Jahr, das sind 220, ja, dann habe ich sehr, sehr klar kommunizieren können, welchen Wert ich durch mein Training schaffe. Und wenn ich dann sage, hey, zu 2 Drittel sind natürlich deine Mitarbeiter dafür verantwortlich, dass das funktioniert, aber 1 Drittel sind meine 10 Strategien, die ich dir dabei bringe, und dann rufe ich das Drittel von der Einsparsumme als Preis auf, dann schlucken die zwar erstmal, aber die sagen, ja, das ist eigentlich eine logische Herangehensweise. Und sie haben ja die 2 Drittel ab da, oder vielmehr dann im zweiten Jahr, wo die Investition in mich nicht mehr tätig ist, haben sie ja die vollen 3 Drittel, die sie dann einsparen. Also ich liefere auf Dauer einen Riesenwert und kriege dafür aber nur minimal am Wert gemessen eine Bezahlung dafür. Ne? Das muss halt, wie gesagt, schlau kommuniziert sein.
Was sagst du denn dann mit den Leuten? Ja, wir wissen ja gar nicht, ob sie das auch wirklich so hinkriegen. Können wir da nicht einen Performance-Based Contract machen? Also, geht sowas auch? Oder was ist da so deine Erfahrung, wenn du sowas angehst?
Ja, bin ich auch mal drauf reingefallen auf die Idee. Ich sage dir, was dann passiert und was auch Kollegen von mir immer passiert, wenn sie das machen. Grundsätzlich hätten wir da überhaupt kein Problem damit. Ne? Würde ich wenn die Voraussetzungen stimmen, immer reingehen. Aber in dem Moment, wo es dann darum geht, dass man sagt, hey, Ziele erreicht und jetzt geht es um die Sahne auf die Torte, die wir dann noch kriegen sollen an Provision, kommt immer die Variante, ja, aber wir hatten ja auch ein extrem gutes Jahr und wir wussten ja nicht, dass der Kunde nochmal so nachordert und das konnten wir ja nicht beeinflussen, weil und so. Also es gibt immer Diskussionen, es gibt immer den Versuch, das dann zu vermeiden. Und es ist mir noch nicht gelungen, die ganzen Parameter oder Neudeutsch KPIs so sauber zu definieren, dass der Kunde nicht irgendwie dann mit ganz viel drumherum versucht, da auszusteigen. Ne?
Das heißt, der richtige, gute Verkäufer, der hat das Vertrauen schon vorher aufgebaut, sodass der Kunde sagt, boah, dem traue ich das zu, dass er das
Absolut.
umsetzen kann. Und dann geht es eigentlich nur um, was ist es mir wert? Und
Genau.
da ist dann die Herangehensweise, so wie du sie angezeigt hast,
Richtig.
eine Möglichkeit. Aha, super. Martin, man erkennt, wenn man mit dir spricht, dass du ja, jahrzehntelange Erfahrung im Vertrieb hast, und zwar nicht nur im aktiven Vertrieb, sondern auch mit Strategie im B2B wie auch im B2C. Wie sieht es denn aus, wenn man jetzt gerne mal einen Kontakt zu dir aufbauen möchte und mal mit dir zusammen so ein bisschen eruieren möchte, ob du vielleicht der Richtige bist, um da an der Strategie oder an Trainings oder sonst was zusammenzuarbeiten? Wie macht man das am besten?
Also neben den üblichen Social-Media-Kanälen, also auf LinkedIn oder auch auf Facebook oder Instagram oder wo man mich halt gerne finden möchte, ist natürlich meine Webseite martinsenger.de zusammengeschrieben in einem durch, ist da die beste.
Mit AE oder mit Ä?
Mit AE.
Mit AE, ja,
Ich
also.
habe beide Domains, also es ist egal, aber.
Nein, nein, aber ist gut, ja, ist ja wichtig, ne?
Also martinsenger.de zusammengeschrieben mit AE und da drauf gehen, Kontakt mit mir aufnehmen und sich gerne einfach mal unterhalten, ob da jetzt was vor allem eben auch sinnvoll ist. Ja, ich habe da verschiedene Möglichkeiten. Ich mache ganz gerne ein 9-Wochen-Mentoring, wo ich die Leute zu ihrem Vertriebskonzept begleite. Ja. Oder wir machen es kompakt an 2 Tagen in einem Workshop. Das ist dann eben so eine Frage, was man da machen kann. Und ja, einfach gerne Kontakt aufnehmen. Ich freue mich da und wir können dann sehr klar und deutlich auch erkennen, was macht wie Sinn.
Wunderbar. Martin, ich bedanke mir für das schöne Gespräch und ich kann jedem nur empfehlen, mit dir das Gespräch zu suchen, wenn es prinzipiell irgendwie um das Thema Vertrieb, Vertriebsstrategie oder ähnliches geht.
Vielen Dank, Bernd.
So, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mit Martin in Kontakt treten wollen, einfach auf seine Webseite gehen, martinsenger.de, Sänger mit AE. Dort können Sie sich für ein unverbindliches Kennenlerngespräch eintragen. Ach übrigens, er hat auch einen hörenswerten Podcast und da gibt es auch den Link in den Shownotes und natürlich auch zu seinem Buch Ich hasse Verkaufen, aber Kunden brauche ich schon. Zum Abschluss darf unser passendes Zitat nicht fehlen. Heute kommt es von Roy Bartel. Die meisten Menschen denken, dass Verkaufen das gleiche ist wie Reden. Aber die effektivsten Verkäufer wissen, dass Zuhören der wichtigste Teil ihrer Arbeit ist.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.